Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Und wir lotsen euch, navigieren euch auch durch den Tag. Heute herzlich willkommen zum Podcast vom Update am Dienstag, den 15. Oktober. Ein Thema, um das es bei uns in dieser halben Stunde ausführlich gehen wird, ist die Militäroffensive der Türkei im Nordosten von Syrien. Wenn man über dieses Land spricht, darf man nie vergessen, da spielen sehr viele andere politische Kräfte mit, die da Interessen durchsetzen wollen, unter anderem die USA, Iran und natürlich auch Russland.
Also der russische Präsident Putin ist der große Gewinner eigentlich dieser Entwicklungen.
So sieht das Christine Hellberg, die ist Syrien-Expertin und sie wird euch in dieser halben Stunde nochmal aufdröseln, welche Länder eigentlich welche Interessen an Syrien haben. Das ist tatsächlich ganz spannend, das nochmal zu erfahren. Weiteres Thema für uns, Erben, also Geld, Kohle. Erben. Ne? Wenn jemand stirbt, dann geht das ja meistens irgendwie an Familie oder Freunde. Aber wohin kommt das Geld eigentlich, wenn einfach gar keiner mehr da ist, der das eben erben könnte? Ja, die Antwort ist relativ schlicht. Es geht an die Banken. Und das findet ein Netzwerk von Sozialunternehmerinnen und Unternehmern überhaupt nicht sinnvoll. Sie schlagen stattdessen etwas anderes vor. Das Geld soll am besten eingezahlt werden in einen Sozialfonds.
Wir schlagen vor, dass das Geld nach 10 Jahren auf einen sogenannten Social Impact Fonds gelegt wird. Und über diesen Social Impact Fonds dann gezielt soziale Innovationen, soziale Initiativen, Startups mit Ideen für den Klimaschutz gezielt gefördert werden können.
Das ist Katrin Elsmann, eben von dieser Interessenvertretung der Sozialunternehmerinnen. Diese Idee klingt ja erstmal gut. Frage ist nur, wie kommt das an? Zum Beispiel in der Politik. Und genau das hat sich unser Reporter Vassili Golot genauer angeguckt. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die Türkei will an der türkisch-syrischen Grenze auf kurdischem Gebiet ja eine sogenannte Sicherheitszone einrichten. In der Zukunft sollen dort syrische Flüchtlinge leben. Das ist der Plan und um den umzusetzen, ist die Türkei vor knapp einer Woche in den Nordosten Syriens einmarschiert, also in das Gebiet, das bisher von syrischen Kurden kontrolliert worden ist. International wird diese militärische Intervention der Türkei stark kritisiert. Unsere Korrespondentin Karin Sens war in Rahanle, das ist eine Stadt, die liegt ganz in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze und hat schon viele syrische Geflüchtete aufgenommen. Karin, wo genau liegt Rahanle? Und wie viele Türken und wie viele Syrer leben eigentlich da?
Also das liegt tatsächlich nur so, ja, vielleicht Kilometer oder anderthalb von der Grenze weg, von der Mauer weg. Da gibt es eine lange Mauer an dieser Stelle auch. Und auf der anderen Seite ist beispielsweise Idlib, das hören wir ja inzwischen auch immer wieder mal in den Nachrichten, dass da möglicherweise eine Offensive des Regimes droht. Und von da, auch aus diesem Ort Idlib, sind viele Flüchtlinge nach Rehanle rübergekommen, als die Grenze noch offen war. Im Moment ist sie ja dicht. Und ja, Rehanle hat so 100.000 Einwohner und genau nochmal so viele Flüchtlinge.
Du hast ja jetzt mit einigen Bewohnern von Rehanle gesprochen. Was ist dein Eindruck? Also was haben die für eine Meinung zu dieser türkischen Militäroffensive?
Das finden schon viele gut, denn eben nicht nur Idlib ist auf der syrischen Seite, sondern auch der Kanton Afrin. Und den kennen wir vielleicht auch noch. Da hat es vor anderthalb Jahren schon mal eine türkische Offensive gegeben, ebenfalls gegen eine kurdische oder gegen kurdische Milizen. Und die Bewohner von Rehanle haben erzählt, vor dieser Offensive, da sind immer wieder mal Granaten eingeschlagen, zig Granaten sollen das gewesen sein. Und es seien auch Leute ums Leben gekommen, Häuser wurden beschädigt und nach der Offensive, da war Ruhe. Und deswegen sagen sie, das wird vielleicht auch tatsächlich auf der türkischen Seite gegenüber dort sein, wo eben jetzt diese sogenannte Sicherheitszone eingerichtet werden soll.
Die Türkei, habe ich ja gerade schon gesagt, die will eben auf kurdischem Gebiet eine sogenannte Sicherheitszone einrichten und der Plan ist eben, dass dort dann syrische Flüchtlinge, Geflüchtete leben sollen. Was sagen denn eigentlich die Syrer, die du getroffen hast? Also würden die dort leben wollen?
Teils, teils. Also ich habe zum Beispiel eine junge Lehrerin getroffen, die hat gesagt, ich würde da sofort arbeiten gehen. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert. Erstmal meinte sie, ja, ich darf hier nicht arbeiten. Und die war so voller Tatendrang. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die macht einfach alles, damit sie endlich wieder Arabisch unterrichten darf. Aber ich habe auf der anderen Seite auch eine junge Frau getroffen, 35 Jahre alt. Die hat im Krieg ihr Bein verloren, hat jetzt eine Prothese. Und das muss ein so unglaublich dramatisches Erlebnis für sie gewesen sein, dass sie gesagt hat, ich gehe nie mehr nach Syrien, wenn überhaupt. überhaupt, dann gehe ich in meine Heimatstadt, aber da muss schon sehr viel passieren. Ihre Heimatstadt ist Homs. Also man sieht, wie gespalten und wie unterschiedlich auch einfach die einzelnen Biografien sind.
Haben die türkischen Bewohner denn eigentlich die Hoffnung, dass tatsächlich dann auch ein paar geflüchtete Syrer, ja, ich sag jetzt mal überspitzt, verschwinden werden? Oder geht es denen gar nicht darum?
Also bei 100.000 Einwohnern und 100.000 Flüchtlingen kann man davon ausgehen, dass es einfach zu viel für die Menschen ist. Und ich habe kaum von einem gehört, der gesagt hat, nein, nein, die sollen alle bleiben. Die meisten haben gesagt, die sollen gehen. Dann habe ich gesagt, ja, aber wollt ihr die denn in den Krieg schicken? Und dann haben sie gesagt, naja, Frauen und Kinder können schon bleiben, aber die Männer sollen kämpfen gehen. Die gelten fast so ein bisschen ja als Fahnenflüchtige, als würden sie da ihr Vaterland in Stich lassen. Und die sagen auch, die Syrer passen überhaupt nicht zu uns. Wir haben mit denen gar nicht so viel zu tun. Die Sprache ist anders. Und natürlich kommt eben auch die wirtschaftliche Situation dazu, dass die Syrer einfach für deutlich weniger Geld arbeiten.
Karin, danke an dich für diese aktuellen Eindrücke und auch die aktuellen Infos von dir. Karin Sens war für uns unterwegs in der Stadt Rehanle. Das ist an der türkisch-syrischen Grenze, hat dort mit den Bewohnern gesprochen und über ihre Eindrücke gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir über den Krieg in Syrien berichten, dann müssen wir auch immer mitdenken, welche ausländischen Staaten ihre Interessen in Syrien durchsetzen wollen, notfalls auch mit Gewalt. Und weil das sehr schnell unübersichtlich werden kann, wollen wir nochmal gucken, welche Player in Syrien eigentlich immer noch aktiv sind. Wer welche Interessen hat, das besprechen wir jetzt mit der Syrien-Expertin Christine Hellberg. Frau Hellberg, fangen wir vielleicht mal an mit der Türkei. Die türkische Armee beschießt kurdische Stellungen im Nordosten von Syrien, versucht in diesen Landesteil vorzurücken. Was will die Türkei in Syrien am Ende dann erreichen?
Die Türkei versucht, das Grenzgebiet zu Syrien unter dauerhaften türkischen Einfluss zu stellen. Das hat sie schon weiter westlich geschafft. Das war im Jahr 2016 nördlich von Aleppo, ein größeres Gebiet, das eigentlich heute aussieht wie so ein türkisches Protektorat mit türkischen Flaggen und türkischen Poststellen zum Beispiel. Und dann hat sie Anfang 2018 Afrin eingenommen, eigentlich auch eine kurdisch geprägte Region. Dort hat sie arabische Syrer angesiedelt und hat dafür auch kurdische Bevölkerung vertrieben. Das ist also das zweite Ziel von Herrn Erdogan dort, einen demografischen Wandel zu vollziehen, eben die Region weniger kurdisch zu machen. Denn im Grunde fürchtet er diese kurdische Autonomie, die sich entwickelt hat in den vergangenen Jahren im Nordosten Syriens, die angeführt wird von der Partei der Demokratischen Union. Und das ist die Schwesterpartei der PKK. Und die PKK sind ja für die Türkei Terroristen.
Die USA haben ihre Truppen aus dem Nordosten von Syrien zurückgezogen. Ist das gleichbedeutend mit, dass die USA Syrien jetzt aufgegeben haben und das Feld dann einfach anderen überlassen?
Das ist so ziemlich das Ende des amerikanischen Engagements in Syrien, würde ich sagen. Präsident Obama, der Vorgänger von Herrn Trump, hatte sich ja eigentlich 2014 eingemischt, um den IS zu bekämpfen, der dort entstanden war. Das war der Hauptfokus der USA. Und dann, als Trump an die Macht kam, hat er eigentlich gesagt, naja, uns stört vor allem diese iranische Präsenz in Syrien. Der Iran ist ja so ein ganz alter Feind der USA. Das hat also die USA gestört. Deswegen hat man gesagt, na, wir bleiben jetzt mal noch in Syrien, auch im Nordosten. Einerseits wollen wir den IS bekämpfen, andererseits wollen wir den Iran dort einhegen. Beides scheint jetzt nicht mehr wichtig zu sein. Insofern zieht Trump seine Truppen ab und das ist im Grunde tatsächlich das Ende des amerikanischen Einflusses dort und er überlässt das Feld anderen. Das ist richtig.
Dann gibt es noch zwei weitere Staaten, die schon länger mitmischen, Russland und der Iran. Iran haben Sie ja auch gerade schon angesprochen. Wie stehen denn diese beiden Staaten zu der türkischen Militäroffensive? Also passt das irgendwie in deren Interessen der beiden Länder, die Sie ja an Syrien in Syrien haben? Passt das zusammen?
Also der russische Präsident Putin ist der große Gewinner eigentlich dieser Entwicklungen, denn er hat immer einen amerikanischen Abzug gefordert. Er hält ja den syrischen Präsidenten Assad an der Macht seit 2015. Seitdem gibt es diese Militärintervention Russlands, bei der auch sehr viele Zivilisten sterben, weil die russische Luftwaffe auch immer wieder zivile Ziele angreift, vor allem Krankenhäuser, wie auch gerade ganz aktuell wieder belegt wurde. Das bedeutet, Wladimir Putin möchte eigentlich jetzt das, was er da alles investiert hat, das hat ja sehr viel Geld gekostet, diese Intervention in Syrien, das möchte er jetzt doch gerne lohnend machen und dazu braucht er irgendeine Form von internationalem Abkommen. Er möchte eigentlich, dass der Westen, also die USA und auch Europäer sagen, naja, Assad hat den Krieg gewonnen, wir finden uns damit ab, wir bezahlen jetzt für den Wiederaufbau, wir normalisieren unsere Beziehungen nach Damaskus. Das ist so ein bisschen der Plan und der Traum von Wladimir Putin. Was die Türkei da jetzt angefangen hat im Norden, kommt ihm eigentlich nicht so gelegen. Indirekt wird er jetzt versuchen, allerdings einen Deal auszuhandeln und Herrn Erdogan dazu zu bewegen, dass er akzeptiert, dass das Assad-Regime wieder den Nordosten kontrolliert. Denn aus Sicht von Erdogan ist Assad ein geringeres Übel im Vergleich zu den Kurden. Und für die Kurden ist Assad auch ein geringeres Übel im Vergleich zu dem türkischen Einmarsch. Also Herr Putin sitzt im Hintergrund, zieht die Strippen und erntet am Ende eigentlich den großen Einfluss auf die Nachkriegsordnung in Syrien.
Welche auswärtigen Staaten ein politisches Interesse haben in und an Syrien? Einschätzungen dazu von Christine Hellberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir gehen jetzt einfach alle nochmal zur Schule. Wir müssen dafür eigentlich nur das Land wechseln. In Kalifornien in den USA dürfen Schülerinnen und Schüler nämlich später zum Unterricht. Wie geil ist das, bitteschön? Es gibt ein Gesetz, das das festlegt. Mittelstufenschüler dürfen frühestens ab 8 anfangen, Oberstufe sogar noch ein bisschen später, frühestens ab 8:30. Berücksichtigt wird die innere Uhr der Schülerinnen und Schüler, die soll nämlich bitteschön nicht aus dem Takt gebracht werden. Das ist tatsächlich der Grund für diese Umstellung. Brauchen wir das bei uns in Deutschland auch? Unser Reporter Martin Krinner hat mal seine und auch eure innere Uhr befragt.
Wann bist denn du heute Morgen aufgestanden?
Oh, um 6.
Muss ich überlegen, um 8.
Um 17:45.
Ist das früh oder spät?
Früh.
Tja, das kenne ich. Der Film gestern Abend war zu spannend, danach noch Nachrichtenmeldungen klicken. Aber trotzdem heute Morgen, der Wecker springt an und nach 5 bis 6 Stunden Schlaf heißt es, raus aus den Federn. Und so geht es nicht nur mir, sondern sogar einem echten Profi auf dem Gebiet.
Wir hatten letzte Nacht einen Probanden im Labor. Das ist gerade so ein bisschen das, was meinen Schlafrhythmus eher mal durcheinander bringt. Aber ich glaube, so 7,5 Stunden waren es schon.
Das ist Christine Blume, Psychologin und Schlafforscherin am Zentrum für Chronobiologie der Uni Basel. Und 7,5 Stunden, sagt sie, das ist schon eher knapp für sie.
Ich brauche eigentlich 8. Also ich bin der klassische Durchschnitt.
8 Stunden. So viel Schlaf wäre eigentlich gut für die meisten Leute. Aber mehr als die Hälfte der Deutschen kriegt das nicht hin. 52% schlafen im Durchschnitt gerade mal 6 Stunden oder sogar weniger. Und das liegt, na klar, natürlich nicht allein, aber immerhin auch daran, dass unsere Arbeitstage zu früh anfangen. Denn es gibt ja ganz unterschiedliche Schlaftypen.
Die Lerchen, die würden eher sehr früh ins Bett gehen und auch früh aufstehen. Dann haben wir aber auch die Eulen, die eher spät ins Bett gehen, also vielleicht dann eher so gegen 2 in der Nacht und aber auch gerne morgens etwas länger dann schlafen. Und die meisten Menschen von uns sind aber sogenannte Neutraltypen, die dann irgendwie so zwischen 23 Uhr und vielleicht 1 Uhr ins Bett gehen und irgendwo am Morgen zwischen 6 und 8 auch aufstehen.
Für so eine Eule ist der Bürojob mit 7 Uhr Dienstbeginn natürlich sowieso ein No-Go. Aber auch für die Neutraltypen gilt, nach dem Aufstehen können wir ja nicht gleich durchstarten. Wir brauchen ja erstmal einen Kaffee und etwas Zeit, um das Gehirn auf Betriebstemperatur zu bringen. Denn erst so um die 3 Stunden nach dem Aufstehen beginnt die wirklich produktive Phase. Und deswegen wäre es doch am besten, wenn wir, sagen wir mal, erst um 9 oder um 10 in der Schule, bei der Arbeit oder an der Uni sein müssten. Also frühestens. Naja, ist aber nicht. Zumindest in sehr vielen Jobs. Und das hat Folgen. Denn Leute, die regelmäßig zu wenig Schlaf abkriegen,
die kumulieren, so sagen wir das, also die sammeln ein Schlafdefizit an. Die sind einfach chronisch müder. Es gibt tatsächlich auch auf der Gehirnebene Effekte, die man da findet. Also zum Beispiel das sogenannte Adenosin ist ein Stoff, der sammelt sich dann im Gehirn an und wird nicht mehr entsprechend abgebaut, weil der nämlich eigentlich eben im Schlaf abgebaut wird. Wer aber zu kurz schläft, der kann das nicht vollständig abbauen. Er hat ein erhöhtes Risiko für Übergewicht, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, leidet vielleicht an Herzinfarkt. Ist aber tatsächlich so Schwarzmalerei. Also wir müssen auch einfach sehen, dass wir nie einen Herzinfarkt wirklich auf diese Ursache zurückführen könnten.
Aber das Risiko steigt eben dadurch. Und deswegen wäre es schon schön, wenn wir ein bisschen länger schlafen könnten.
Also ich glaube, die Leute wären auf jeden Fall aktiver, weil ich glaube, bei vielen kommt immer sehr viel Schlafmangel über die Woche zusammen. Und vielleicht wären die Leute auch produktiver, weil sie sich selber so ein bisschen ihre Uhrzeit suchen könnten, wo sie halt viel machen können.
Fragt sich also, warum haben wir das nicht schon längst? Warum ist das nicht schon seit Jahren so geregelt?
Einfach wegen gesellschaftlichen Normen.
Damit man wieder früher von der Arbeit weg ist. Man muss ja irgendwie was geschafft kriegen. Und im Zweifel hat man ja lieber abends, denke ich, ein bisschen mehr Zeit, als dann morgens irgendwie vielleicht noch eine Stunde länger zu schlafen.
Aber man muss natürlich auch sehen, es gibt einfach Bereiche, in denen Dinge eng verzahnt sind. Wenn zum Beispiel die übliche Arbeitszeit von 8 bis um 4 ist, dann müssen eben auch die Kinder zumindest bis nach Mittag irgendwie betreut werden. So eine Flexibilisierung zieht einen ganz schönen Rattenschwanz nach sich. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum das einfach bisher noch nicht so passiert ist.
Ach ja, meine innere Uhr. Soll ich die jetzt auch noch mal bemühen? Nee, ich glaube, das erspare ich euch. Aber 8 Stunden, glaube ich, brauche ich schon auch. Vassili, was ist deine innere Uhr? Wie viel musst du schlafen?
Ich habe keine innere Uhr. Ich stehe dann auf, wann der Wecker klingelt. Ich habe neulich einmal bis 17 Uhr geschlafen. Da habe ich mir keinen Wecker gestellt.
Ernsthaft?
17 Uhr. Das habe ich keinem erzählt bisher. Jetzt im Radio. Warum
bist
nicht?
Du denn dann ins Bett gegangen?
Ich war sehr müde. Das war nach einer Woche, wo ich, glaube ich, nur 5 Stunden geschlafen habe.
Okay, das ist sehr wenig.
Und ich bin, glaube ich, so um 9 oder 10 ins Bett gegangen, bin, glaube ich, zwischendurch aufgewacht, so um 11, habe einmal auf die Uhr geguckt und dachte ich, ja, bleib noch ein bisschen liegen und dann war es 17 Uhr.
Was man hier alles erfährt, Leute, ne? Das macht doch eigentlich richtig Spaß. Unsere inneren Uhren justieren wir vielleicht auch nochmal nach.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ein Riesenprojekt gewesen, die Pkw-Maut. Für den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Aber es war eben auch von Anfang an ein Riesenproblemprojekt. Seit Juni ist die Maut endgültig gescheitert, seit der Europäische Gerichtshof geurteilt hat, sie verstößt gegen EU-Recht. Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Für Scheuer ist das Ganze aber eben damit noch nicht vom Tisch. Denn 3 Oppositionsparteien sagen, da ist so viel schiefgelaufen, dass wir einen Untersuchungsausschuss brauchen. Und den haben sie heute auf den Weg gebracht.
Richtig, die Fraktionen von FDP, Grünen und Linken haben sich deshalb heute Nachmittag getroffen, also jede für sich. Sie haben ausgelotet, ob sie die nötige Mehrheit für so einen Ausschuss zusammenkriegen würden. Und vor 1,5 Stunden hieß es, ja, kriegen wir. Für einen Antrag, um einen U-Ausschuss einzusetzen, brauchen die Fraktionen 1/4 der Stimmen im Bundestag. Das wären 178 Parlamentsmitglieder. FDP, Grüne und Linke haben zusammen insgesamt 216 Abgeordnete und da musste eben erstmal geguckt werden, ziehen genug Abgeordnete mit. Die AfD hatte eigentlich gesagt, sie will keinen Ausschuss, heute hat sie aber mitgeteilt, dass sie wohl doch für einen Ausschuss stimmen will.
Dann lass uns das Ganze nochmal aufdröseln. Also, was sind die Hauptkritikpunkte?
Die Fraktionen haben sich auf insgesamt 13 Fragen geeinigt, die ihrer Meinung nach geklärt werden müssen. Erstens geht es darum, dass Scheuer schon Verträge mit 2 Betreiberfirmen abgeschlossen hat, bevor klar war, ob der Europäische Gerichtshof die Maut genehmigen würde. Und es könnte gut sein, dass diese Firmen jetzt Schadenersatz verlangen, weil die Verträge jetzt geplatzt sind.
Weiß man, wie viel, wie hoch dieser Schadensersatz sein wird?
Noch nicht wirklich. Die FDP schätzt, dass es um die 500 Millionen Euro werden. FDP-Chef Christian Lindner sagt, es kann nicht sein, dass Scheuer millionenschwere Verträge macht, ohne zu wissen, ob Rechtssicherheit besteht.
Diese Rachemaut der CSU und der CSU-Verkehrsminister kosten den Steuerzahler viele, viele Millionen Euro. Und da ist es eine Frage des Respekts, dass das präzise aufgeklärt wird, gerade weil der Scheuer selbst oft genug über Transparenz spricht, aber dann nicht hält, was er verspricht.
Diese Verträge mit den Mautbetreibern, das ist die eine Sache. Das andere ist, dass die Oppositionsparteien Scheuer vorwerfen, Dinge zu verschweigen und Infos nur Stück für Stück rauszugeben. Zum Beispiel soll er nicht alle Treffen mit den Mautbetreibern dokumentiert haben. Was die Opposition im Endeffekt will, ist, dass Scheuer das Ganze nicht übersteht, dass er so sehr unter Druck gerät, dass er zurücktritt oder gehen muss. Der Grünen-Verkehrspolitiker Stefan Kühn sagt, ein Minister mit Anstand wäre längst zurückgetreten.
Was sagt denn Scheuer selbst zu den Vorwürfen?
Der hat sich eben nochmal in einer extra Pressekonferenz dazu geäußert, kurz bevor klar war, dass der Ausschuss auch wirklich auf den Weg gebracht wird. Darin hat er gesagt, dass er bei sich keinen Fehler sieht, dass er für Transparenz sorgt und dass er schon viele Akten zur Verfügung gestellt hat.
Ich habe den Antragsentwurf zum Untersuchungsausschuss gesehen. Ich habe alle Punkte durchgegangen und bin draufgekommen, dass wir eigentlich zu allen Gegenständen schon Auskunft gegeben haben. Aber dann geben wir heute wieder Auskunft.
Konkret zu diesem Treffen, über die er nicht informiert haben soll, sagt er, dass die nicht entscheidungsrelevant waren und er deshalb auch nichts darüber sagen musste. Und was die Verträge mit den Betreibern angeht, da habe er nur den Auftrag des Gesetzgebers ausgeführt, alles möglichst schnell unter Dach und Fach zu bringen, sagt er. Und an Rücktritt denkt er auch nicht.
Ich sag mal, da würden ja Oppositionspolitiker keine guten Oppositionspolitiker sein, wenn sie an dieser Stelle nicht gleich mal einen Rücktritt fordern würden.
Also zusammengefasst, der Ausschuss macht ihm keine Sorgen, so gibt er sich jedenfalls, weil er davon ausgeht, dass er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen.
Und was kann so ein Untersuchungsausschuss dann bringen im Endeffekt?
Ja, er kann tatsächlich teilweise ähnlich handeln wie ein Gericht. Er darf Zeugen verpflichten zu erscheinen oder er darf Akten anfordern. Es gibt zum Beispiel Medienberichte darüber, dass die beiden Mautbetreiberfirmen Scheuer angeboten haben, diesen Vertragsabschluss zu verschieben, bis das EuGH-Urteil da ist. Und wenn die Firmen das tatsächlich zum Beispiel im Ausschuss unter Eid aussagen würden, dann wäre Scheuer massiv unter Druck.
Ein Untersuchungsausschuss soll klären, ob Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bei der geplatzten PKW-Maut Fehler gemacht hat. Aktuelle Infos dazu von Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich weiß, 1 Million Euro, total absurde Zahl, aber trotzdem stellt euch mal vor, jemand hat 1 Million Euro auf dem Konto liegen. So, und der oder die stirbt. Und derjenige, diejenige hat keine Erben. Was passiert dann mit dem Geld? Also bekommt das der Staat? Bekommen das soziale Einrichtungen? Wird das vielleicht verlost? Unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Vassili Gollot hat sich informiert und schlau gemacht. Vassili, wer behält die Kohle, wenn es keine Erben gibt?
Die Bank.
Ach, okay. Ja, das ist eine einfache Frage, so einfach einfache Antwort, genau. Kommt man aber vielleicht nicht direkt drauf. Warum ist das denn so?
Weil es einfach keine andere gesetzliche Regelung gibt. Diese Konten heißen in der Fachsprache nachrichtenlose Konten. Die Besitzer sind also tot oder weggezogen oder sie haben einfach vergessen, dass sie ein Konto voller Geld haben. Soll es auch geben.
Kann passieren.
Jedenfalls melden die sich nicht mehr. Und wenn sich 30 Jahre lang niemand meldet, dann gehört das Geld der Bank.
Von wie viel Geld reden wir denn dann eigentlich?
Von sehr viel Geld. Also es gibt einen Verein, das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, kurz SEND, ist ein bisschen einfacher auszusprechen. Das ist ein Netzwerk von Sozialunternehmerinnen und Unternehmern und die haben das mal schätzen lassen. Die haben sich also die Zahlen anderer Länder angesehen und das dann auf Deutschland übertragen. Und es geht nur um das Geld auf den Konten und nicht auf das von Rentenversicherungen oder Aktiendepots.
Gut, jetzt mach's nicht so spannend, Vassili. Wie viel ist es?
9 Milliarden Euro.
Das ist meine Hausnummer.
Ich habe gesagt, viel Geld. Ja. Und zwar Geld, das sinnvoll genutzt werden könnte, wenn es nach Katrin Elsemann geht. Sie ist die Geschäftsführerin dieses Netzwerks und sie sagt Folgendes.
Wir schlagen vor, dass das Geld nach 10 Jahren, also wenn 10 Jahre sozusagen sich niemand meldet, dass ihm oder ihr das Geld gehört, das auf einen sogenannten Social Impact Fonds gelegt wird. Und über diesen Social Impact Fonds dann gezielt soziale Innovationen, soziale Initiativen, Startups mit Ideen für den Klimaschutz gezielt gefördert werden können und somit Innovationen für Nachhaltigkeit nach vorne gebracht werden können.
Heißt also, die wollen, dass diese 9 Milliarden Euro oder wie viel auch immer das am Ende sind, von einer öffentlichen Bank verwaltet werden. Ein Fonds ist ja auch nichts anderes als Geld, das für einen bestimmten Zweck vorgesehen ist. Und der Zweck, den Katrin Elsemanns Verein vorschlägt, ist die Unterstützung von sozialen und von Klimaschutzprojekten.
Heißt aber auch, die Unternehmer, die eben in diesem Verein organisiert sind, die würden auch selbst davon profitieren.
Genau, die haben sich gegründet, um nicht nur technologische Innovationen zu fördern, sondern eben damit soziale und gesellschaftliche Innovation gefördert wird.
Haben die sich das selbst ausgedacht?
Nein, das behaupten sie auch nicht. Vorbild ist Großbritannien. Da gibt es eine Organisation, die heißt Big Society Capital. Und die sorgen dafür, dass dieses Geld nicht auf den Banken bleibt, sondern dass es verteilt wird. Und es kann ja auch durchaus sein, dass nach 20 Jahren ein Erbe kommt und die würden das Geld dann trotzdem bekommen.
Was ich mich von Anfang an eigentlich schon frage, ist das nicht die Aufgabe des Staates eigentlich, sich darum zu kümmern?
Genau, also es wäre die Aufgabe des Staates, eine Regelung dafür zu finden. In allen anderen G7-Ländern, also zum Beispiel in den USA oder in Frankreich, da gibt es eine Regelung, da kommt das Geld immer sozialen Zwecken zugute. Das deutsche Finanzministerium hat aber erstmal nicht vor, da was zu regeln. Die sagen, das ist alles ein bisschen kompliziert, da gibt es Fragen des Erbrechts und Fragen des Datenschutzes, die zuerst geklärt werden müssen. Und die Opposition findet, das ist eine Ausrede. Ich habe mit Daniel Bayers gesprochen, der ist Finanzpolitiker bei den Grünen und der glaubt, dass da auf jeden Fall was geht.
Datenschutz und auch Persönlichkeitsrechte, das muss man sehr ernst nehmen. Aber die Frage ist erstmal, ist der politische Wille da? Da habe ich beim Finanzministerium bislang nicht den Eindruck. Für mich ist das keine Frage des Ob, sondern des Wie. Und wenn man das wirklich will, dann schafft man auch eine gesetzliche Grundlage, um an diese Gelder eben zu gelangen.
Katrin Elsemann von dem Verein SEND hat sogar noch deutlichere Worte gefunden.
Ja, das ist ehrlich gesagt, finden wir auch eine ziemliche Schande. Wir reden die ganze Zeit davon, dass wir Innovationen fördern müssen, dass wir neue Möglichkeiten finden müssen für den Klimaschutz, für den Umweltschutz, für die sozialen Herausforderungen und sich dann wegzuducken und zu sagen, ja, das ist ein bisschen kompliziert, ist eigentlich nicht angemessen.
Schande ist natürlich ein hartes Urteil. Mhm. Vielleicht hört Finanzminister Olaf Scholz ja auch gerade zu.
Ja, vielleicht ist er Fanboy von Deutschlandfunk Nova und wir wissen es alle noch nicht. Also, ein Verein will, dass Gelder von herrenlosen Konten im Endeffekt in Sozialfonds investiert werden. Die Opposition findet das gut. Das Finanzministerium beschäftigt sich lieber mit anderen Dingen. Und unser Reporter Vassili Gollot hat es nochmal eingeordnet für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Brennende Asylbewerberheime, die Anschläge des NSU, der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag von Halle. Ja, Deutschland hat ein Problem mit Rechtsextremismus und zwar seit vielen Jahren. Der BKA-Chef Holger Münch hat nach Halle gesagt, rechte Straftaten gefährden unsere Demokratie und die Situation sei ernst. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass 43 Menschen in Deutschland rechtsextreme Gefährder sind. Wir wollen noch ein bisschen mehr wissen zu dieser Zahl und zwar von Michael Götschenberg, der ist ARD-Terrorismusexperte. Michael, ab wann ist denn für die Sicherheitsbehörden ein Rechtsextremist auch ein Gefährder?
Also da gelten im Prinzip dieselben Kriterien, wie wir die vom islamistischen Terrorismus her kennen. Ein Gefährder ist eine Person, von der die Polizei annimmt, dass sie bereit ist, einen Anschlag zu verüben. Wir haben es im islamistischen Bereich mit 690 Personen zu tun, die man als Gefährder eingestuft hat, denen man also eine solche Tat zutraut, und im rechtsextremistischen Bereich bisher nur mit 43.
Also es sind jetzt 43 Personen, die da festgemacht werden, die zu diesem Gefährderkreis, zu dem Rechtsextremen gehören. Was für Merkmale oder woran machen die Sicherheitsbehörden das denn dann fest?
Also dieses sogenannte Gefährdermanagement ist ein ziemlich komplizierter, komplexer Vorgang und dass man eben sehr viele Kriterien einbezieht, um zu bewerten, wie gefährlich eine Person ist. Dass man sich also eben nicht nur anguckt, will der sich eine Waffe besorgen, sondern sich auch anguckt, wie ist sein soziales Umfeld? Hat er gerade einen Job? Hat er eine Partnerschaft? Gibt es Kinder? Also gibt es ein stabiles soziales Umfeld, das möglicherweise verhindert, dass eine Person, die man für sehr gefährlich hält, trotzdem dann zu dem Zeitpunkt sagt, einen Anschlag werde ich jetzt nicht begehen, weil ich habe hier feste soziale Bindungen. Diese Erkenntnisse oder diese Professionalität bei der Bewertung von Gefährdern im islamistischen Bereich, die will man eben jetzt auch auf die Rechtsextremisten übertragen. Da erfolgt die Bewertung noch nicht so differenziert, wie das bei den Islamisten der Fall ist.
Die Dunkelziffer liegt ja wahrscheinlich höher, das sagt das Bundeskriminalamt. Wie schätzen die denn die Lage ein?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass der Verfassungsschutz 25.000 Personen in Deutschland als rechtsextremistisch einstuft und sagt, die Hälfte davon, also etwa 12.500, sind gewaltorientiert. Und wenn man von dieser Zahl ausgeht, dann wundert man sich mittlerweile ein wenig, und das gilt für die Sicherheitsbehörden insgesamt, warum man denn nur auf 43 Gefährder kommt. Das heißt, Personen, denen man also hier das Schlimmste zutraut. Dann muss man wissen, dass die Gefährder von den Polizeibehörden der Länder eingestuft werden. Das Bundeskriminalamt will aber jetzt mit den Landespolizeibehörden reden und alle bekannten Personen, die man für besonders gefährlich hält, nochmal sichten und neu bewerten. Und deswegen geht man davon aus, dass man im Ergebnis eine höhere Anzahl von Gefährdern auch im rechtsextremistischen Bereich haben wird.
Die Bundesbehörden wollen ja reagieren. Sie wollen gegen rechtsextreme Strukturen vorgehen. Das ist der Plan, und zwar mit mehr Personal und auch mit neuen Methoden. Was heißt das?
Also da geht es um sehr viele verschiedene Dinge. Zunächst mal möchte man das Internet intensiver in den Blick nehmen. Das heißt, einschlägige extremistische Foren intensiver scannen, mitbekommen, wer sich da tummelt, und auf diese Weise eben auch Personen, die sich radikalisieren, bis eben hin zu dem Punkt, dass sie möglicherweise einen Anschlag begehen wollen, besser zu identifizieren. Denn wir müssen ja sehen, dass der Attentäter von Halle bisher noch überhaupt nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden aufgetaucht war.
Und mehr Personal, gibt es ja schon Zahlen, also um wie viel soll denn wo aufgestockt werden, weil das klingt ja danach.
Ja, es geht in der Tat auch um mehr Personal, für mich auch nachvollziehbar. Man braucht dafür mehr Personal. Es geht sowohl beim Bundeskriminalamt als auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz um mehrere hundert Stellen. Die allerdings müssen vom Bundestag noch genehmigt werden. Und das sagt uns auch etwas über die Zeitschiene, mit der wir es hier zu tun haben. Das alles geht nicht von heute auf morgen. Selbst wenn die Stellen bewilligt sind, ist das Personal noch nicht eingestellt, ist noch nicht ausgebildet, geschult. Also das alles wird eben auch ein paar Jahre brauchen, bis man zumindest an dem Punkt ist, an dem man gerne möchte.
Jetzt hätte man ja auf die Idee, etwas konsequent gegen Rechtsextremismus in Deutschland zu tun, schon längst kommen können, nämlich nach dem NSU-Prozess, nach den Attentaten des NSU. Wie schätzt du das ein? Das, was jetzt geplant ist, das, was passieren soll, kommt das nicht eigentlich ein bisschen spät?
Ja, letztlich kommt das ein bisschen spät. Man muss fairerweise sagen, dass der Fokus auch mit einer gewissen Berechtigung in den vergangenen Jahren stark auf den Bereich islamistischer Terrorismus gerichtet war. Aber richtig ist sicherlich, dass das, was man eben jetzt tun möchte, nämlich Einzelpersonen stärker ins Visier nehmen möchte, gerade auch beim Verfassungsschutz. Und da ist in der Tat nicht ganz nachvollziehbar, warum das jetzt so lange gedauert hat.
43 rechtsextreme Gefährder soll es in Deutschland geben, so schätzen die Sicherheitsbehörden das ein. Wir haben uns das nochmal ein bisschen genauer erklären lassen, kurz vor der Sendung von Michael Götschenberg, der ist ARD-Terrorismusexperte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.